Herzlich willkommen auf unserem Podcast Zeichen der Zeit, der zeitgemäße Podcast mit Paul Mahler und Christian Bornhold. Der Podcast wird präsentiert von messageland.org. Guten Morgen, liebe Zuhörer, guten Morgen, liebe Freunde und Geschwister. Und guten Morgen, lieber Paul.
Ja, guten Morgen, lieber Christian. Schön, dich zu sehen.
Ja, schön auch dich zu sehen. Ja, schön, dass wir wieder einen neuen Podcast machen können. Und ja, schön, dass wir wieder hier sind und schön, dass ihr uns wieder eingeschaltet habt. Herzlichen Dank für eure Kommentare und für eure Unterstützung. Und ja, möge der Herr euch segnen. Unser Thema heute ist Hiob. Und jetzt kommt meine fast schon rhetorische Frage. Wie bist du auf dieses Thema gekommen, lieber Paul?
Ja, das ist eine besondere Geschichte. In erster Linie habe ich daran gedacht, wie ich meine, Hiob, er war ja ein Geliebter Gottes. Gott hatte gesagt, als der Teufel zu diesem Treffen kam, wo die Söhne Gottes sich um den Thron versammelt hatten, kam er dazu und Gott hat ihn gefragt, wo kommst du her? Na, ja, vom Umherwandern auf der Erde, ne, so. Und ja, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Es gibt keinen wie ihn. Und Gott hat ihn so richtig gelobt. Naja, und du weißt ja, wie der Teufel so ist, ne? Das gibt viele Menschen, die genauso reagieren würden, wie er reagiert. Naja, du umsorgst ihn ja auch alles. Du gibst ihm ja auch alles.
Ist ja kein Wunder, ne?
Ist ja kein Wunder, dass er dir dient. Und, ne, aber nimm ihm mal alles weg. Und dann wirst du sehen, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Oha. Naja, und Gott hat sich darauf eingelassen, gesagt, naja gut, nur sein Leben taste nicht an. Und da ging diese Leidensgeschichte los, ja, mit Hiob. Aber das war nicht der Grund, warum mich das interessiert hat, weil das gönne ich dem armen Mann ja gar nicht, ne? Sondern als Hiob dann nachher so am Ende war mit seinen, und er auf dem Aschehaufen saß und sich hatte dann Beulen und musste sich kratzen und seine Freunde kamen und alle haben ihn enttäuscht. Sogar seine eigene Frau hat gesagt, so nun,
fluche Gott und stirb.
Ja, und stirb, ne? Was willst du noch, ne? Da. Und da fing an, hier so ein bisschen zu klagen, auch Gott gegenüber. Und dann kam Gott auf die Szene und hat mit ihm geredet. Und das hat mir so gefallen. Dann sagt er, ja, hier, nun hör mal, wo warst du, als ich die Erde gründete? Und dann hat er die ganze Geschichte, als ich den Sternkreis gesetzt habe, als ich den Orion gegürtet habe. Und da habe ich gedacht, das ist ja gewaltig. Also das ist ja ein Sternbild mit der Betelgeuse, diesem großen Superstern, der ja am Verglühen ist. Und dann die Gürtelsterne. Und wer hat ihn gegürtet, dieses Sternbild? Hast du ihn gegürtet? Und da habe ich gedacht, warum sagt er das? Ja, weil das ist genau die drei Sterne, die da stehen, die haben genau die Form, hat man gesehen, das war dieser Hancock, der Dr. Hancock oder so aus England, der hat das mal untersucht, hat gesagt, die Pyramiden sind genau nach diesen Gürtelsternen ausgerichtet. Und da habe ich gedacht, das ist interessant. Also muss Henoch, weil Bruder, man sagt, Henoch hat damals die Pyramiden gebaut. Das war Henoch und seine Zeitgenossen. Und er hat also gewusst, dass da ein Zusammenhang ist zwischen den Gürtelsternen, weil Gott also auch darüber gesprochen hat. Das war ja Gottes Hand. Und er hat dieses Bild runtergebracht ins Gizeh-Plateau. Und mittendrin, und da habe ich nochmal nachgeguckt, mittendrin, das sind ja drei Pyramiden natürlich, weil das gesamte Sternbild ist, das ist der Gürtel. Aber in der Mitte davon ist die Cheops-Pyramide. Und in Jesaja 19,19 wird das, sagt Jesaja, ein Altar ist in Ägypten. Also ein Steinmal, das ist es ja, aber ein Altar. Und die Cheops-Pyramide ist ein Altar Gottes. Da habe ich gedacht, oh, wunderschön, weil darin ist ja alles enthalten, ne? Die sieben Gemeindezeitalter, die Königskammer und sogar der Dienst des Propheten ist da drin, in der Cheops-Pyramide, ne? Boah, habe ich gedacht, ist das nicht wunderbar? Und da habe ich gedacht, ja, da, Wir gehen jetzt mal Hiob durch. Das müssen wir einfach mal sehen, was sagt Bruder Branham auch persönlich über Hiob. Ne? Und vielleicht können wir dann im Weiteren noch mehr.
Ja, danke. Also ich finde das sehr schön. Ich habe hat mich auch sehr inspiriert und auch als du hast mir das ja schon vor 2 Tagen, glaube ich, geschickt und dann hatte ich dann schon mal reingelesen und dann hat mich das auch irgendwie inspiriert, so das eine oder andere. Ne? Das ist sehr gut. Und ich hatte jetzt eine kleine Übersicht vorbereitet und die hast du jetzt quasi vorweggenommen. Sehr gut, sehr gut. Ja, preis dem Herrn. Jetzt hast du geschrieben, da Bruder Branham einmal ein ganzes Jahr im Tabernakel über Hiob gepredigt hatte. Also können wir uns hier ruhig ein bisschen Zeit nehmen.
Ja, ja, ganzes Jahr. Schau.
Wollen wir uns auch mit Hiob beschäftigen? Wir beginnen mit den relevanten Bibelstellen für eine Grundlage. Und jetzt geht es los. Hiob 1, Vers 6. Und jetzt lesen wir mal das Stück, was du schon beschrieben hast. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor dem Herrn traten, da kam auch der Satan mit ihnen. Der Herr aber sprach zu dem Satan, welches hebräisch der Ankläger bedeutet, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden. Fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Hast du ihm doch sein Haus und alles, was er hat, ringsumher bewahrt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Land. Aber strecke deine Hand aus, also mit anderen Worten, aber streck deine Hand nur einmal aus und taste alles an, was er hat. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht fluchen. Der Teufel, ne?
Ja, ja, die typische Art und Weise.
Der Herr sprach zum Satan, siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand. Nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Da ging der Satan hinaus von dem Herrn. Eines Tages aber, da seine Söhne und Töchter aßen und Wein tranken im Hause ihres Bruders, des Erstgeborenen, kam ein Bote zu Hiob und sprach, die Rinder pflügten und die Eselin gingen neben ihnen auf der Weide. Da fielen die aus Saba ein und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwerts. Und ich allein bin entronnen, dass ich's dir ansagte. Als der noch redete, kam ein anderer und sprach, Feuer Gottes fiel vom Himmel und verbrannte Schafe und Knechte und verzehrte sie. Und ich allein bin entronnen, dass ich's dir ansagte. Als der noch redete, kam einer und sprach, die Chaldäer machten 3 Abteilungen und fielen über die Kamele her und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwerts. Und ich allein bin entronnen, dass ich's dir ansagte. Als der noch redete, kam einer und sprach, also ich meine, das sind eine Menge sogenannter Hiobsbotschaften. Ja, ja.
Hiobsbotschaften, genau, deshalb heißt das Hiobsbotschaften. Schöner Name, ja, ja.
Als der noch redete, kam einer und sprach, deine Söhne und Töchter aßen und tranken im Hause ihres Bruders, des Erstgeborenen. Und siehe, da kam ein großer Wind von der Wüste her und stieß an die 4 Ecken des Hauses. Da fiel es auf die jungen Leute, dass sie starben. Und ich allein bin entronnen, dass ich's dir ansagte. Da stand Hiob auf und zerriss sein Kleid und schor sein Haupt, also scherte seine Haare ab und fiel auf die Erde und neigte sich tief und sprach, ich bin nackt von meiner Mutter Leibe gekommen und ich werde wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. In diesen allen sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes wie der Gott. Jetzt hast du eingefügt, nachdem Hiobs Freunde von seinem Schicksal gehört hatten und kamen, um ihn zu betrauern, aber auch nach einem Grund suchten für sein Schicksal und verborgene Sünde vermuteten, da fing Hiob mehr und mehr seine Not zu beklagen an, auch Gott gegenüber. Und jetzt geht es weiter, ich glaube, es ist Kapitel 38 nachher. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach, Vers 1 und Vers 2, wer ist, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Gürte deine Lenden wie ein Mann, ich will dich fragen, lehre mich. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag's mir, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat? Und übrigens Maß und Meter, also das Wort Meter kommt aus dem Wort Maß, ne? Das ist auch mal interessant. Also weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat oder wer über sie die Messschnur gezogen hat? Worauf sind ihre Pfeile eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Sehr schön. Vers 7, als die Morgensterne miteinander jauchzend und alle Gottes Söhne jubelten. Wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es herausbrach wie aus dem Mutterschoß? Als ich's mit Wolken kleidete und in Dunkel einwickelte wie in Windeln. Als ich ihm seine Grenze bestimmte und setzte ihm Riegel und Tore und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Hier sollen sich legen deine stolzen Wellen. Hast du zu deiner Zeit dem Morgen geboten und der Morgenröte ihren Ort gezeigt, damit sie die Enden der Erde fasste und die Frevler von ihr abgeschüttelt würden? Sie wandelt sich wie Ton unter dem Siegel und färbt sich bunt wie ein Kleid. Und den Frevlern wird ihr Licht genommen und der erhobene Arm zerbrochen werden. Bist du zu den Quellen des Meeres gekommen und auf den Grund der Tiefe gewandelt? Haben sich dir des Todes Tore je aufgetan? Oder hast du gesehen die Tore der Finsternis? Hast du erkannt, wie breit die Erde ist? Sage es, wenn du das alles weißt. Welches ist der Weg dahin, wo das Licht wohnt? Und welches ist die Stätte der Finsternis, dass du sie zu ihrem Gebiet bringen könntest und kennen die Pfade zu ihrem Hause? Du weißt es ja, denn zu der Zeit wurdest du geboren und deine Tage sind sehr viel. Bist du gewesen, wo der Schnee herkommt, oder hast du gesehen, wo der Hagel herkommt? Die ich verwahrt habe für die Zeit der Trübsal und für den Tag des Streites und des Krieges? Welches ist der Weg dahin, wo das Licht sich teilt und der Ostwind hinfährt über die Erde? Wer hat dem Platzregen seine Bahn gebrochen und dem Weg den Blitz und Donner, dass es regnet aufs Land, wo niemand ist, in der Wüste, wo kein Mensch ist, damit Einöde und Wildnis gesättigt werden und das Gras wächst? Hat der Regen einen Vater? Wer hat die Tropfen des Taus gezeugt? Aus wessen Schoß geht das Eis hervor? Und wer hat sich den Reif unter dem Himmel geboren, dass das Wasser sich verbirgt, als wäre es Stein und der Wasserspiegel gefriert? Kannst du die Bande des Siebensgestirn zusammenbinden oder den Gürtel des Orion auflösen? Kannst du die Sterne des Tierkreises aufgehen lassen zur rechten Zeit oder die Bären samt ihren Jungen heraufführen? Hier ist auch ein Sternbild gemeint mit der Bären, ne? Weißt du des Himmels Ordnung oder bestimmst du die Herrschaft über die Erde? So, jetzt hast du eingefügt, wie du eben schon sagtest, nach der Konstellation des Orion-Gürtels sind die Pyramiden von Gizeh platziert. Da das Buch Hiob das älteste der Bibel ist, noch vor Moses, könnte es auch Henoch gelesen haben und den Bau der Pyramiden entsprechend geplant haben.
Ja, weil Hiob muss ja auch älter geworden sein als die normalen Menschen. Sie wurden ja 800, 900 Jahre alt und ich glaube, er gehörte zu diesen Menschen, die so alt wurden, weil er hat ja dann wieder geheiratet. Nee, er konnte nicht nur 70 Jahre alt geworden sein, weil Gott hat ihm ja die ganzen Kinder wieder erstattet.
Ja, genau, richtig.
Und die mussten ja geboren werden und alles, da kommst du mit 70 Jahren nicht aus. Also gehört er noch zu denen, die älter wurden, ne?
Genau, er gehörte noch zu denen. Und das war so das Interessante, das hat bei mir irgendwie Klick gemacht. Und da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Aber lesen wir nochmal das Stück zu Ende. Und dann, also Jesaja 19,19, zu der Zeit wird für den Herrn ein Altar mitten im Ägyptenland sein und ein Steinmal für den Herrn an seiner Grenze. Das wird ein Zeichen und Zeugnis sein für den Herrn Zebaoth in Ägyptenland. Wenn sie zum Herrn schreien vor den Bedrängern, so wird er ihnen einen Retter senden, der wird ihre Sache führen und sie erretten. Und der Herr wird den Ägyptern bekannt werden und die Ägypter werden den Herrn erkennen zu der Zeit. Und dann hast du angefügt, das Steinmal ist das Gizeh-Plateau insgesamt, der Altar ist die Cheops-Pyramide mit ihren Kammern.
Ja.
Wir wissen ja auch, dass Bruder Branham sagte, Noah sah, dass Henoch die Pyramide fertig, also die fertige Pyramide, und erkannte dann, er wusste jetzt, es wäre Zeit, in die Arche zu gehen, das Gericht kommt, die Arche fertigzustellen.
Schön, sehr schön.
Wir gehen noch ein Stück weiter in der Bibel, Vers 34. Kannst du deine Stimme zu der Wolke erheben, dass dich die Menge des Wassers überströme? Kannst du die Blitze aussenden, dass sie hinfahren und sprechen zu dir, hier sind wir? Wer hat dem Ibis Weisheit verliehen und wer gab dem Hahn Einsicht? Wer ist so weise, dass er die Wolken zählen könnte? Wer schüttet die Krüge des Himmels aus, wenn der Erdboden hart wird, als sei er gegossen und die Schollen fest aneinander kleben? Kannst du der Löwin ihren Raub zu jagen geben und die jungen Löwen sättigen, wenn sie sich legen in ihren Höhlen und lauern in ihrem Versteck? Wer bereitet dem Raben die Speise, wenn seine Jungen zu Gott rufen und irre fliegen, weil sie nichts zu essen haben? Also auch interessant, ne? Ja. Gott kann sogar die Raben nehmen und den Elia speisen, ne? Jetzt hast du eingefügt, jetzt die Kommentare von Bruder Branham. Also jetzt gehen wir in die Botschaft hinein. Und ja, dann habe ich aber gedacht, okay, bevor wir da hineingehen, wollte ich doch gerne nochmal deine Idee eben aufnehmen. Und was hat mich einfach interessiert, wo man Hiob jetzt einordnen kann. Und jetzt wissen wir ja schon, also das Buch Hiob ist das älteste der Bibel. Und die Frage ist, ist jetzt Hiob der älteste Charakter in der Bibel? Das wäre ein Unterschied, ne?
Ja, ja.
Aber wir wissen, das ist das älteste Buch.
Noch vor Mose, ja. Mhm.
Genau, noch vor Mose. Und über die zeitliche Einteilung gibt es viele verschiedene Meinungen. Ich habe mal so geguckt. Also da will sich auch keiner so wirklich festlegen. Es gibt so ein ungefähr von dann bis dann. Ich will mich natürlich jetzt auch nicht festlegen. Das ist nur meine, wie sagt man, These oder so. Also meine Annahme. Und also jetzt hätten wir deine Idee, also schon vor Henoch und dann bis in die Zeit Abrahams hinein. Also das wäre so ungefähr die zeitlichen Abschnitte. Das Buch selber gibt kaum Auskunft über Zeit und Ort. Aber es gibt doch einige interessante Dinge, die Hiob erwähnt. Interessant ist, Hiob spricht zum Beispiel von der Sinnflut. Hiob 12, Vers 15, siehe, er hemmt die Wasser und sie trocknen aus. Er lässt sie los und sie kehren das Land um. Dann spricht er von Gezeiten, die es vorher eigentlich nicht gab. Meine Brüder trügen wie ein Bach in Hiob 6, Vers 15 und 16 und auch Kapitel 37, Vers 9 und 10. Meine Brüder trügen wie ein Bach, wie das Bett der Bäche, die versickern, die erst trübe sind vom Eis, darin der Schnee sich birgt und aus seinen Kammern kommt der Sturm, von Norden her die Kälte. Von Odem Gottes kommt Eis und die weiten Wasser liegen erstarrt. Dann von Vulkankatastrophen oder Erdachsenverschiebungen. Er versetzt Berge, ehe sie es inne werden, also plötzlich. Nicht jetzt über Jahrmillionen Jahre, sondern plötzlich. Er versetzt Berge, ehe sie es inne werden. Er kehrt sie um in seinem Zorn. Er bewegt die Erde von ihrem Ort, dass ihre Pfeiler zittern. Er versiegelt die Sonne, so geht sie nicht auf, und versiegelt die Sterne. Und wir wissen ja durch den Propheten auch, dass die Erde aus ihrer Achse kippte bei der Sintflut. Sie haben sie damals, die alte Welt, sie haben sie einfach in die Luft gejagt. Sie hatten atombombenähnliche Gerätschaften und so wie heute, wie sie es auch wieder tun werden. Ne? Dann spricht es auch von Verwirrung und Zerstreuung in Hiob 12, Vers 20. Er entzieht die Sprache dem Verlässlichen und nimmt weg den Verstand der Alten. Also man könnte sagen, in den Texten kommt Erdbeben, Überflutungen, Vulkane, Unwetter kommen darin vor, auch jetzt hier im Prinzip der Kontinentaldrift und sogar die Sprachverwirrung und Zerstreuung. Jetzt nehmen wir mal also an, dass Hiob nach der Sintflut lebte, bliebe immer noch die Frage nach dem Wann. Da gibt es noch weitere Hinweise, die Bibel liefert. Und zwar hat Gott das Alter der Menschen dann auf 120 Jahre begrenzt. Im 1. Mose 6, Vers 3, da sprach Gott der Herr, mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten, denn er ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben 120 Jahre. Dies wurde durch seinen Propheten Noah bereits vor der Flut 120 Jahre lang verkündigt. Er hatte ja einen Dienst, er war ein Prophet und er kündigte das Gericht an. Jetzt diese Begrenzung der Lebenszeit, also ab dem Moment, wo Gott es aussprach, bis dahin, wo es dann tatsächlich eintrat, das geschah nicht sofort, sondern es ging über mehrere Generationen, bis diese Begrenzung des Alters eintrat. Und zwar nämlich in dem Propheten Mose, der ungefähr 1392 Jahre vor Christus erschien und das Gesetz verkörperte. Also wir haben hier einen Zeitabschnitt wieder von der Sintflut bis zu der Zeit Mose, der mit dem Gesetz auftrat oder der auch das Gesetz verkörperte. Und ich habe jetzt hier nochmal so eine kleine Übersicht der Generation. Und wenn wir sehen, Sem wurde nach der Sintflut noch also 600 Jahre alt, ne? Also bis dahin. Und dann ging es weiter runter. Dann kam Arpachshad mit 438 Jahren, glaube ich. Dann kam Schelach mit 433 Jahren, Eber 464. Und dann ging es, der Sohn von Eber hieß Peleg. Wenn ich mal, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, genau. 10 Generationen weiter, dann kommen wir genau auf Abraham. Also von Sem bis Abraham sind es 10 Generationen und Peleg liegt so ungefähr in der Mitte. Und danach geht nachher nach Mose, geht es ja also mit den 120 Jahren, Mose wird 120 und dann etwas später kommt nachher David, der dann sagte, ja, der Mensch wird 70, wenn es hochkommt 80 Jahre, was auch wieder ein bisschen das Gesetz repräsentiert. 70 ist wieder die Zahl der Vollendung, wenn man das so sagen möchte. Und alles, was darüber ist, also das Gesetz und alles, was darüber ist, ist wieder Gnade. Also 80, ne, du bist jetzt 83, das ist schon...
Halleluja.
Halleluja, das ist die Gnade Gottes. Ne?
Ja, Amen.
Alles, was darüber hinausgeht.
Ja.
Gut, jetzt haben wir eine Zeitspanne von der Sinnflut bis Mose, welches ungefähr, also roundabout 1000 Jahre sind. Jetzt, wenn wir nochmal das Leben Hiobs betrachten, also 10 Kinder... Die waren auch schon aus dem Hause, so Verlust aller Dinge, die Krankheit und zum Schluss die Wiedererstattung durch ein doppeltes Teil. Und die Bibel sagt, er lebte danach noch 140 Jahre. Könnte er durchaus 280 Jahre alt geworden sein?
Ja, ohne weiteres.
Ohne weiteres, vielleicht sogar noch ein bisschen
ja,
mehr,
ja,
je nachdem. So, wenn wir das jetzt mit der Völkertafel hier vergleichen, im 1. Mose 10 mit den Nachkommen Noahs, dann kommen wir zeitlich in diesen Bereich von Heber, der aus der Linie Sems kommt, und nach seiner Zeugung seines Sohnes Peleg noch 430 Jahre lebte. 1. Mose 11, Vers 17 kann man das lesen. Und 1. Chronik 19 steht, und Heber oder Eber, je nach Übersetzung, er war 34 Jahre alt, wurden 2 Söhne geboren. Der Name des einen war Peleg. Peleg, der Name bedeutet Teilung, denn in seinen Tagen wurde die Erde geteilt, sagt die Bibel. Da habe ich auch mal geguckt, das ist schon länger her. Ich hatte jetzt nicht allzu viel Zeit, aber da weiß ich noch, die Theologen sind sich nicht einig, ob hier eine physische oder linguistische Teilung beschrieben wird. Die Erde wurde geteilt, aber wie? Ich behaupte jetzt einfach mal beides. Zum einen ist die Erde nach der Sinnflut noch im Umbruch, der Kontinentaldrift, die Erdschollen. Und zum anderen sind wir hier in der Zeit von Nimrod und Babel, welches Gott durch Verwirrung der Sprachen in Babylon verwandelt hat. Ja, wenn wir nun diese Dinge alle zusammennehmen, dann würde ich Hiob in die Zeit, also nach der Sintflut und vor Moses datieren. Und Hiob ist dann eben nicht der erste Charakter, sondern das erste Buch in der Bibel. Die Einleitung zum intellektuellen Zeitalter. Denn der Prophet lehrt ja auch, die erste Bibel war der Sternkreis, der Orion, ne, wenn du den da hineinnimmst. Dann auf die Erde gebracht, die Pyramide, die Bibel in Stein.
Mhm.
Und Hiob, das erste Buch der Bibel.
Ja. In
das intellektuelle Zeitalter hinein, nach der Sintflut.
Gut, ja, interessant, ja.
Weil er ist noch, er kommt eigentlich aus der Zeit des Gewissens, sagt Bruder Branham. Die war vor dem das Gesetz kam erst mit Mose.
Mhm.
Das war die Zeit des Gesetzes, bis Jesus nachher auftrat und die Zeit der Gnade kommt. Aber vor der Zeit des Gesetzes war die Zeit des Gewissens, sagt Bruder Branham. Und das war die Zeit Hiobs. Also einfach wunderschön, sehr tief, aber sehr schön. In dieser, also ich würde ihn, wie gesagt, in diese Zeit der Patriarchen mit hineinlegen. Das erste Buch. Und jetzt gehen wir mal rüber in die Botschaft.
Ja.
Und da heißt es in Gemeinschaft durch Erlösung 1955, Hiob, das älteste Buch in der Bibel, um zu unserer gelesenen Schriftstelle zurückzukommen. Er gebrauchte es. Das Buch Hiob wurde geschrieben, bevor 1. Mose geschrieben war. Das Buch Hiob ist das älteste Buch der Bibel. Mose schrieb die Genesis vielleicht mehrere hundert Jahre danach, also gute 800 Jahre dann, nach der These. Aber der einzige Weg, den Hiob hatte, um zu Gott in die Gemeinschaft zu kommen, war durch das vergossene Blut des Lammes und ein Brandopfer. Dasselbe, was Hiob tat, wie ich neulich abends unten in einer Versammlung in Georgia sagte, ich sagte Hiob. Er sagte, nun, ich weiß nicht, ob meine Kinder gesündigt haben, aber was ist, wenn sie gesündigt haben? Und Hiob musste eine Sache tun, um gerecht zu sein, das war, ein Brandopfer darzubringen. Er sagte, er würde das Brandopfer darbringen, falls seine Kinder gesündigt hatten, wären ihnen dann ihre Sünden vergeben. Und es war gut, dass jener Vater es tat. Es ist ein gut denkender Vater. Wir brauchen heute mehr von dieser Art Väter. Und Hiob opferte das Brandopfer, das war, bevor seine Tragödie begann. Aber als alle seine Kinder getötet waren und alle seine Schafe zerstört und alles, was er hatte, genommen, saß er auf dem Aschehaufen hinter seinem Haus, schabte sich mit einer Tonscherbe. Habt ihr bemerkt, nach den Tagen seiner Tragödie, als Gott begann, ihn wieder zu erstatten, wo er 10.000 Stück Vieh hatte und so weiter, erstattete er doppelt und verdoppelte seine Schafe und verdoppelte alles. Aber habt ihr bemerkt, und Gott gab Hiob auch seine 7 Kinder. Habt ihr je nachgedacht, wo sie sich befanden? Jenes Brandopfer trat für sie ein. Sie waren errettet in der Herrlichkeit, warteten auf ihn. Er ist heute bei ihnen. Du und dein Haus wirst errettet werden. Seht? Nun, Hiob musste eine Sache tun, um gerecht zu sein, das Brandopfer darbringen. Ihr müsst eine Sache tun, um gerecht zu sein, das ist, habt Glauben an Gott. Denn durch Glauben seid ihr errettet, durch Glauben seid ihr geheilt, durch Glauben bekommt ihr alles, was ihr habt. Seht? Es ist durch Glauben, dass ihr es glaubt. Nun, glaube an den Herrn Jesus Christus und du und dein Haus wirst errettet. Dann verfolgten wir es durch das Buch Hiob hindurch und stellten fest, wie es sich am Ende auszahlte. Nachdem Hiob seine Zeit der Züchtigung und Versuchungen durchgemacht hatte, hat Gott, er macht den Satz nicht fertig. Am Ende zahlte es sich aus. Hiob hat nicht im geringsten eines seiner Kinder verloren. Ihm wurden alle seine Schafe wiedergegeben, sein ganzes Vieh, seine ganzen Ochsen und seine ganzen Kamele, die doppelte Menge. Und dann gab Gott ihm seine Kinder wieder. Für die Welt waren sie alle tot, aber sie warteten in der Herrlichkeit auf den Zeitpunkt, da er dorthin käme. Keiner von ihnen war verloren. Versteht ihr? Gott schenkte Hiob seine Töchter und seine Söhne. Was es doch bedeutet, in dem Licht zu leben und zu wandern, welches man hat, um darin zu wandeln. Gemäß allen Regeln und Regelungen zu leben, wenn er regiert. 1. Johannes 1, Vers 7. Jetzt aus der Tröster von 1961. Lasst uns noch einen anderen Namen erwähnen, während wir schon dabei sind. Hiob. Ich spreche gern über Hiob. Wie sehr hatte dieser Mann einen Tröster? Was war sein Trost? Das Wort Gottes. Gott sagte ihm, dass er gerecht sein würde, solange er dieses Brandopfer bringt. Hiob ruhte mit vollem Ernst auf diesem Brandopfer. Egal wie sehr die Stürme tobten, wie viele Pestbeulen ausbrachen, wie viele Sachen ihm genommen wurden, stand er immer fest zu Gottes Wort. Das war ein Trost für Hiob. Jetzt von 1958, ich weiß, mein Erlöser lebt. Hiob in seinem Elend, alles war dahin. Seine Frau hatte sich gegen ihn gewandt und klagte ihn an. Und alle seine Glaubensfreunde hatten sich gegen ihn gewandt, weil sie nur Theologie hatten. Und der ganze Rest hatte sich gegen ihn gewandt. Aber Gott sagte, komm her, Hiob, ich werde dir etwas geben, Junge. Ich werde etwas in dich hineinlegen, das alle Teufel der Hölle nicht hinausschütteln können. Und wenn jeder Lehrer in der Welt dich verklagen mag auf diese oder jene Weise, aber dieses wird sich niemals von der Stelle bewegen. Wisst ihr, was er tat? Er hob nur den Vorhang ein klein wenig und sagte, Hiob, blicke hinüber. Und was sah Hiob? Was meint ihr, dass er sah? Er sah Ostern zum ersten Mal. In diesem Sinne, zum ersten Mal, dass Ostern überhaupt gesehen wurde. Er sah das erste Ostern und er schrie, ich weiß, mein Erlöser lebt. 1962, die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen. Hiob sagte in Hiob 14, wenn ein Mann stirbt, kann er wieder leben? Oder wird er wieder leben? Alle Tage meiner Dienstzeit wollte ich harren, bis meine Ablösung käme. Hiob 14, 14. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Da er ein Prophet war, hunderte von Jahren bevor, macht den Satz nicht fertig, als Elio mit ihm sprach und der Geist Gottes auf diesen Propheten kam, bei dem überall Geschwüre ausbrachen und der sich in einer furchtbaren Verfassung befand, er hatte alles verloren, was er besaß, außer sein Leben. Und er saß da und der Geist kam auf ihn. Er blickte zurück auf den 4000 Jahre langen Lauf der Zeit und er sah das Kommen des Herrn. Er sagte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und in den letzten Tagen wird er auf der Erde stehen. Und selbst wenn die Haut, wenn Würmer diesen Leib zerstören, so werde ich aus meinem Fleisch Gott anschauen. Hiob blieb standhaft, 1962 das Absolut. Als seine Tröster ihm Sünde unterstellten, wusste er, dass er schuldlos war. Er war gerecht, denn er hatte den Willen Jehovas getan. Als ihm berichtet wurde, dass seine Kinder tot sind, kam jemand anderes und sagte: Deine Kamele sind vom Blitz getroffen und verbrannt. Seht, welch ein Argument seine Nichttröster hatten. Sie konnten sagen: Feuer kam vom Himmel, Hiob. Das ist der Beweis, dass du das beweist noch nichts. Hiob, wenn du ein gerechter Mann wärst, hätte er deine Kinder nicht umkommen lassen. Doch Hiob wusste, dass er das Rechte getan hatte. Er hielt fest. Er wusste, dass er genau das getan hatte, was Gott ihm sagte. Er war absolut sicher. 1955, die Kraft der Entscheidung. Ich erinnere mich daran, wie ich vor einigen Jahren ein Jahr und 6 Monate lang in meiner Gemeinde eine Belehrung über das 2. Buch Mose gehalten habe. Ich habe auch einmal 2 Jahre lang über Hiob gepredigt. Jetzt hast du eingefügt, das zeigt nur, wie wichtig ihm das Thema Hiob war. Ich erinnere mich daran, wie ich etwa 4 Wochen lang über Hiob auf dem Ascherhaufen gepredigt habe. Jeden Sonntag ging es um Hiob auf dem Ascherhaufen. Es ist so eine wunderschöne Geschichte, wie Gott mit seinen Heiligen handelte. Und dann darüber, wie wir in solche Situationen kommen und in Not und wir nicht mehr wissen, wohin wir uns noch wenden sollen. Ich bewegte mich auf einen Höhepunkt zu. Eine liebe Schwester mit einem gesegneten Herzen wollte meine Gefühle nicht verletzen und fragte: Bruder Branham, ich erfreue mich jeden Augenblick daran, aber wann bekommst du endlich Hiob von dem Ascherhaufen runter? Oh, du meine Güte, nun gut, Gott brachte ihn mit einem Sieg und vollkommen gesund wieder herunter. 1953, Israel und die Gemeinde, Teil 2 von 5. Die Feuersäule führte ihn zum verheißenen Land und sie setzten die Gebeine an der Seite Isaaks und Jakobs bei. Warum? Sie wussten, dass die Erstlingsfrucht aus den Entschlafenen kommen würde. Sie wussten, dass eines Tages die Auferstehung kommen würde. Sie kannten den Gerechten, von dem Hiob gesagt hatte: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und zuletzt auf dieser Erde dastehen wird. Sie wussten auch, dass Hiob eine Ahnung gehabt hatte, wo er dann stehen würde und deshalb gesagt hatte: Begrabt mich hier. Sie wollten bei Hiob sein und sie ließen sich dort in Palästina beisetzen, denn das war das verheißene Land. Sie wussten, die Auferstehung wird nicht in Ägypten sein und nicht in Europa oder sonst wo. Sie würde in Palästina sein. Deshalb ließen sie sich dort beisetzen. Amen. Und du hast angefügt, und jetzt ist dort Krieg. Eigenartig. Vielleicht sind wir nahe dran an der Auferstehung.
Ja, wer weiß. Das werden wir noch sehen. Wir bleiben ja weiterhin mit euch verbunden über die Podcasts und werden auch solche Themen öfter betrachten und weitergeben. Und dann werden wir sehen, vielleicht erfüllt sich in unseren Tagen das gesamte Wort bis zur Auferstehung. Ne?
Ja, ja.
Wäre gewaltig.
Bruder Branham hat noch danach gesagt, also weil sie hier, sie wussten, das ist das verheißene Land, dort wollten sie begraben sein, um bei der Auferstehung dabei zu sein. Und Bruder Branham sagte noch: Und ich möchte in Christus begraben sein, dann bin ich auch bei der Auferstehung dabei. Halleluja. Ja, genau. Ja, wir möchten euch auch ermutigen, weiterzugehen, festzuhalten an Gottes unveränderliche Hand.
Amen.
Seine Verheißungen sind alle wahr und immer noch da und gültig. Ich habe auch noch ein Beispiel, ein aktuelles. Das lief mir gerade noch über den Weg und irgendwie hatte ich das Gefühl, das wollte ich auch gerne noch mal sagen. Also ein Beispiel dafür, dass Gottes Verheißungen nicht zeitlich begrenzt sind, insofern, dass sie immer noch gültig sind. Und zwar starb vor 2 Wochen der iranische Präsident Ebrahim Raisi. Und Iran, also Medo-Persien, er trug einen schwarzen Kopfbund, welches ihn als Nachfahren Mohammeds ausweisen sollten. Obwohl er den Namen Abrahams im Namen trug, also Ibrahim kommt von Abraham, war er der erste iranische Präsident, der nicht nur die Hamas bei dem Anschlag am 7. Oktober 2023 bekräftigte und unterstützte, sondern präsidierte selbst den Angriff am 13. April diesen Jahres, der mit 350 Flugkörpern und Raketen auf Israel gestartet wurde. Der erste iranische Präsident. Damit ist er der erste iranische Führer der Geschichte, der so etwas getan hat. Und jetzt kommen Israels Flugabwehrsysteme, und zwar einmal Iron Dome, also die eiserne Kuppel. Und das zweite heißt Davids Schleuder, Davids Slingshot, haben die Flugkörper erfolgreich abgewehrt. Daraufhin zerstörte Israel die iranische Botschaft in Damaskus, in der sich hochrangige Militärs befanden, und beratschlagte danach über weiteres Vorgehen gegen Iran, gegen den Iran. Am 24. April diesen Jahres erklärte Raisi öffentlich in Dubai, dass wenn Israel irgendetwas gegen den Iran unternehmen würde, dann würde nichts von dem zionistischen Regime übrig bleiben. Er sprach also öffentlich über die Zerstörung Israels. 4 Wochen später war er tot. Er starb bei einem Hubschrauberabsturz.
Richtig, stimmt. War in allen Medien, ja.
Ja, und sie haben untersucht und konnten nicht herausfinden, es war neblig, es war regnerisch und der Hubschrauber prallte gegen einen Berg. Er prallte einfach gegen einen Berg, zerschellte, und der iranische Präsident war tot. Also er sprach über die Zerstörung Israels und wurde zerstört. Er schoss Flugkörper auf Israel und er starb mit einem Flugkörper.
Ja.
Warum? Und jetzt schauen wir uns die Prophetie dahinter an. Gott sagte zu Abraham: Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Selbst Bileam, der für Gold Israel fluchen sollte, konnte nicht anders als Israel segnen. Denn es heißt im 4. Mose 24, 1-9, da Bileam erkannte, dass es des Herrn Wille ist, Israel zu segnen, kam der Geist Gottes über ihn und er sprach zu Israel: Wer dich segnet, der ist gesegnet, und verflucht ist, wer dich verflucht. Durch Glauben und durch den Heiligen Geist, Christus, sind wir der Verheißung nach Kinder Abrahams, das geistliche Israel. Christus ist unser Iron Dome und der Helm des Heils. Deine Feinde treffen dich nicht. Die Pfeile des Feindes werden abgefangen. Du bist verborgen und geschützt in Christus. Und wenn dich doch etwas trifft, wirst du nicht daran sterben, denn dir ist ewiges Leben verheißen. Ist das nicht wunderbar? Also ja. Iron Dome und die ja. David Schleuder. Ja. Und wir haben sie auch durch Glauben in Christus als Kinder Abrahams.
Ja, ja.
Stimmt. Und Israel genauso. Und dieser Präsident, er hat einfach Israel geflucht und er wurde verflucht.
Ja.
Der Fluch hat ihn getroffen.
Schön.
In einem alten Hubschrauber. Was mögen wohl seine letzten Gedanken gewesen sein? Ne?
Ja.
Ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, haltet fest an Christus, bleibt in Christus. Und geht vorwärts und sagen in diesem Sinne Shalom, Shalom Israel.
Und ich auch nochmal, haltet fest an Gottes unveränderliche Hand.
Amen.
Das wollen wir auch tun. Das tun wir gemeinsam. Gemeinsam werden wir es schaffen, sagt Bruder Brenner.
Ja, Amen.
Okay, also auch von mir Shalom und Gottes Segen.
Well, I know Marie. Life within me cries, I know my Redeemer lives. Ja, ich weiß, mein Erlöser lebt. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Die ganze Schöpfung davon spricht, dein Leben ist mein Leben. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Die ganze Schöpfung davon spricht, sein Leben ist mein Leben.